heute schon ein gutes Werk getan? Ich musste gar nicht so lange nachdenken. Heute hat Emily das erste Mal hier im Gesangsteam mitgesungen. Hey! Und Emily war schon um 20 nach 8 da. Da war die Tür natürlich noch nicht offen und die Musiker waren noch nicht da. Aber der Pastor hat WhatsApp und dann kann man ja mal fragen, ob er runterkommt und die Tür aufmacht. Also ein kleines gutes Werk habe ich heute getan und sie reingelassen. Obwohl das Wetter war ja nicht so, dass man nicht, dass es schlimm gewesen wäre, wenn ich das Vibrieren nicht in der Tasche gemerkt hätte. Vor allen Dingen hat sie gefragt, seid ihr schon wach? Ja, 20 nach 8 waren wir schon wach. Glaube ist mehr als ein Standpunkt. Das ist eine neue Predigtreihe, die heute beginnt. Und an diesem schönen Hintergrund werdet ihr in den nächsten Wochen immer wieder, wenn ihr diesen Hintergrund seht, daran erinnert, es geht um diese Predigtreihe. Glauben ist mehr als ein Standpunkt. Ich war bei der Ausarbeitung dieser Predigtreihe nicht dabei, darf aber Teil dessen Ganzen sein. Und als ich diesen Satz hörte, fiel mir doch gleich ein Lied aus meiner frühen Christenzeit ein, also vor circa 45 Jahren. Und ich habe im Internet nachgeguckt und siehe da, es gibt es. Und ich möchte den ersten Vers und den Refrain lesen. Wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den wir einmal für immer bezogen und nicht lebt und gelebt und erfahren wird, ist er tot und wir selbst sind betrogen. Vater, lehr uns immer neu, was Glauben heißt und überwinde du den Tod, der in unserem Leben Raum gewann. Vater, gib uns immer wieder deinen Geist und schaffe in und durch uns Leben, das die Welt verändern kann. Und dann gibt es noch zwei weitere Strophen, jeweils dann mit Hoffnung und mit Liebe. Natürlich, Glauben, Liebe, Glaube, Hoffnung, die Liebe ist die größte unter ihnen. Diese drei werden da besungen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie steigst du jetzt hier ein in diese Predigtreihe, in diesen Gedanken für heute auch? Ist der Glaube ohne Werke tot? Und ich habe einen Satz, der heißt, das Leben war so viel einfacher, bevor ich dich, Jesus, getroffen habe. Das Leben war so viel einfacher, bevor ich dich, Jesus, getroffen habe. Ist das auch deine Geschichte? Ist es meine Geschichte? War alles viel einfacher? Empfinde ich in Wahrheit meinen Glauben als Einengung und nicht als frei und frohmachend? Würde ich, wenn ich könnte, am liebsten aus dem Glauben aussteigen, weil Gott mir Angst macht? Sein Wort und seine Gebote mich irgendwie wie ein Korsett einschnüren und zu erdrücken scheinen? Und ich eigentlich ständig mit einem schlechten Gewissen herumlaufe? Ständig das Gefühl habe, ihm nicht zu genügen? Kein guter Christ zu sein. Und mich immer auch diese Angst beschleicht, ob ich es dann wirklich bis in den Himmel schaffe. Bevor wir uns heute mit einem Text aus dem Jakobusbrief beschäftigen, sind mir diese Fragen wichtig. Weil sonst nämlich genau das Gegenteil von dem passiert, was Jakobus möchte, vor allem was Gott in unserem Leben möchte. Gott möchte uns nicht erdrücken und er möchte uns nicht einengen. Seine Liebe kann uns in die Freiheit hineinführen. Und er sehnt sich danach, dass unsere Beziehung zu ihm nicht von Angst, sondern von Freude bestimmt wird. Seine Liebe kann uns die Angst nehmen. Dort, wo wir uns geliebt wissen, flieht die Angst. Dort, wo wir uns geliebt wissen, können wir aufatmen und durchatmen, haben wir auch gerade gesungen, das Leben genießen, den Augenblick feiern und der Freude über Gott und dem, was er uns schenkt, Raum geben. Allerdings losgelöst von der Liebe Gottes sind diese Verse, die wir gleich lesen, Jakobus 2, 14 bis 26, wirklich erdrückend. Jakobus möchte uns in diesen Versen herausfordern, aus unserer Liebesbeziehung zu Gott zu leben und diese Liebesbeziehung auch konkret mit unserem Alltag zu verbinden und dort zu leben. Wer von euch sich dieser Liebe Gottes nicht gewiss ist, wer sich von Gott nicht wirklich geliebt und angenommen weiß, der wird oder kann diese Verse falsch hören. Und deshalb sollten wir hier nochmal einen kurzen Schnitt machen und uns dessen erst noch einmal bewusst werden. Ich bin von Gott geliebt. Wir kommen von Ostern her. Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz starb, unsere Schuld getragen hat, ist auferstanden und lebt. Mein Ja zu Jesus, dass ich das für mich annehme, das reicht. Punkt. Ich kann und muss mir seine Liebe nicht erst verdienen. Sie ist mir geschenkt. Gott liebt mich nicht aufgrund dessen, was ich tue oder leiste, was ich lebe oder wie ich lebe. Gott liebt mich, weil ich bin. Und er liebt mich ohne Wenn und Aber. Er schaut mich an. Er schaut dich an, jetzt und hier. Und er freut sich über mich und er liebt mich und er freut sich über dich und liebt dich. Bedingungslos, grenzenlos. Verinnerlicht? Wenn ihr das nicht verinnerlicht habt, wird es jetzt schwer. Jetzt lese ich uns den Text. Okay, Jakobus 2, 14 bis 26. Da schreibt Jakobus: Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt, geht in Frieden, wärmt und sättigt euch, und ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Aber es könnte einer sagen, du hast Glauben und ich kann Werke vorweisen und zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir aus meinen Werken den Glauben. Du glaubst, es gibt nur einen Gott? Damit hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern. Willst du also einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Abraham, unser Vater, wurde er nicht aus den Werken als gerecht anerkannt, als er seinen Sohn Isaak auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube aus den Werken zur Vollendung kam. So hat sich also die Schrift erfüllt. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wurde nicht ebenso auch die Dirne Rahab durch ihre Werke als gerecht anerkannt, weil sie die Boten bei sich aufnahm und dann auf einem anderen Weg entkommen ließ? Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Schwarzbrot am Sonntagmorgen. So könnte man diese Verse auch überschreiben. Doch wie gesagt, Jakobus will uns mit diesen Versen nicht den Marsch blasen, sondern auf die Füße verhelfen zum alltäglichen Leben in unserer Liebesbeziehung zum lebendigen Gott. Jakobus beginnt diesen Abschnitt über Glauben und Werke mit einer rhetorischen Frage. Was nützt es, sagt er, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Da ist also einer, der sagt, ich bin Christ und ich glaube an Jesus Christus. Aber das war's denn auch. Mehr spürt und merkt man nicht von seinem Glauben. Er ist zwar ein bekennender Christ, aber in Wahrheit ist er praktizierender Atheist. Lautstark bekennt er sich zu Jesus und lebt in Wahrheit alltäglich ohne ihn. Beim Christsein geht es um eine wirkliche Lebens- und Liebesbeziehung wie in einer Ehe und nicht um eine theoretische Zustimmung zu bestimmten Glaubens- und Lehrsätzen. Christsein meint also mehr als nur mit bestimmten Glaubensaussagen übereinzustimmen. Glaube meint mehr als nur etwas Nicht-Beweisbares für möglich zu halten. Oft wird ja von Glauben gesprochen, wenn uns die Beweise fehlen. Für viele fängt der Glaube normalerweise dort an, wo die Wissenschaft aufhört. Glaube ist nicht Wissen, sagen viele. Das wird häufig so proklamiert. Wenn ich aber in der Bibel diesen Begriff Glauben anschaue und ihm nachgehe, stelle ich fest, dass für den Schreiber der Bibel Glauben mehr ist. In diesem Wort steckt auch die Bedeutung von Vertrauen und von Treue. Ich glaube dir, das hast du bestimmt schon mal zu irgendeinem Menschen gesagt. Und was hast du damit gemeint? Dass du diesem Menschen nur glauben kannst, weil dir die Beweise fehlen? Wohl kaum. Du wolltest damit zum Ausdruck bringen, du, ich vertraue dir. Ich verlasse mich darauf, dass was du sagst, stimmt. Und ich bin davon überzeugt, dass du mich nicht anlügst, sondern dass du die Wahrheit sprichst. Ich glaube dir, ich vertraue dir, ich verlasse mich auf dich und dein Wort. Und merken wir, dass dieser Begriff Glaube viel mehr ist als ein bloßes Nichtwissen. Wenn ein Mensch sagt, Jesus Christus, ich glaube dir, sagt er damit zugleich, ich will dir lebenslang vertrauen und ich vertraue dir mein gesamtes Leben an und ich will dir treu sein und ich verlasse mich auf dich und auf dein Wort. Glauben ist also mehr als nur etwas Nicht-Beweisbares für möglich zu halten, mehr als ein bloßes Nichtwissen. Könnte sein, muss es aber nicht. Wenn einer sagt, Jesus Christus, ich glaube dir, dann kommt das dem Ja-Wort auf dem Standesamt gleich. Weil das zählt in Deutschland. Das andere ist ein Gottesdienst zur Trauung. Christsein ist eine Lebens- und Liebesbeziehung. Und deshalb wird Jakobus in seinem Brief so massiv und deshalb hinterfragt er einen bekennenden Christusglauben, der sich nicht im Alltag des Lebens zeigt. Weil Christsein mehr ist als nur theoretisch die richtigen Sätze denen zuzustimmen, fordert Jakobus uns zu einem ganzheitlichen Christsein heraus, zum Glauben, der alltäglich und damit lebendig wird. Oder mit seinen eigenen Worten, zum Glauben, dem die Werke folgen. Denn Glaube ohne Werke ist laut Jakobus tot. Glauben ohne Werke ist wie heiraten, ohne mit dem Ehepartner zusammenzuleben und miteinander zu sein. Wozu Jakobus uns hier also auf- und herausfordert, ist eigentlich eine ganz normale und natürliche Sache. Wenn ein Mensch Christ wird, lebt er auch dementsprechend als Christ. Und das nicht nur am Sonntag, sondern tagtäglich und rund um die Uhr. Als wir noch in Neustadt lebten, war da die Martin-Luther-Kirche. Eine evangelisch-lutherische Kirche und der wurde geleitet von einem Dekan und da war eine Frau, die schon lange zu uns kam und in der Jungschar mitarbeitete und irgendwann hat sie den Entschluss gefasst und gesagt, ich melde mich da jetzt ab und möchte dann bei euch zugehörig sein. Habe ich immer so ein bisschen Probleme mit, diese Art von Schäfchenklau oder sowas, deswegen bin ich zu dem Dekan hingegangen und habe gesagt, du, die Petra kommt jetzt zu uns und sie hat sich bei euch abgemeldet und ich wollte dir das nur sagen und damit wir uns weiter in die Augen gucken können und du nicht denkst, was macht ihr da für schändliche Sachen und holt uns die guten Leute weg. Und dann stattdessen sagte er, nee, das ist schon gut, dass sie bei euch ist. Da kann sie 7 Tage in der Woche Christ sein. Bei uns, die sind immer nur sonntags Christ. Und ich so, das ist ja mal ein Bekenntnis. Wo ich gedacht habe, sag das bitte nicht so laut, sonst bekommen die Leute einen Eindruck, der nicht auf alle zutrifft. Wenn ein Mensch Christ wird, dann lebt er dementsprechend als Christ. Genauso wie kein Ehemann und keine Ehefrau Urlaub von der Ehe machen und sagen, ich bin nur noch montags, mittwochs und samstags verheiratet. So denke ich, kann auch kein Christ eben nur am Sonntag seinen Glauben leben. Entweder ist man verheiratet und dann tagtäglich, rund um die Uhr, oder man ist eben nicht verheiratet. Man kann ja auch nicht so ein bisschen verheiratet sein. Das geht ja irgendwie auch nicht. Und genauso ist es eben auch mit dem Christsein und dem Glauben. Entweder man ist Christ und dann tagtäglich und rund um die Uhr oder eben kein Christ. Man kann nicht nur ein bisschen Christ sein oder christlich. Ganz oder gar nicht, sagt Jakobus hier. Und dass Jakobus sich hier 13 Verse lang zu dem Thema ganzheitliches Christsein auslässt und die Art, wie er es tut, macht deutlich, dass das, was natürlich und normal im Leben eines Christen sein sollte, bei Christen wohl doch nicht so normal ist und schon gar nicht alltäglich ist. Und unser Text hat bis heute Anlass zu Missverständnissen gegeben. Als wir vorhin hier mit dem Team, die heute alle irgendwie am Gottesdienst mitarbeiten, zusammenstanden und Christoph nochmal den Titel gesagt hat, der Predigt, da gab es schon gleich unterschiedliche Stimmen. Also schon heute denken Menschen unterschiedlich, weil Worte auch unterschiedlich ausgedrückt werden oder in den Köpfen bei Leuten das Wort Werk oder Glaube unterschiedliche Dinge hervorruft. Martin Luther nannte den Jakobusbrief nicht zuletzt aufgrund dieser Verse eine strohhalme Epistel. Also Epistel ist ein Brief und Strohhalm heißt, hat kein Gewicht. Könnten wir eigentlich auch aus dem Kanon des Neuen Testaments rausstreichen. Wenn man unseren Text mit Römer 3 vergleicht, die Lesung, die Christoph vor der Predigt gelesen hat, dann gewinnt man ja auch den Eindruck, als wenn Paulus und Jakobus sich absolut widersprechen. Paulus sagt, der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Jakobus hält dagegen und sagt, der Mensch wird durch Werke gerecht, nicht durch den Glauben allein. Dem Buchstaben nach lassen sich Jakobus und Paulus also überhaupt nicht irgendwie vereinen. Wir müssen schon, um beide verstehen zu können und nicht gegeneinander auszuspielen, wie Luther es tat, danach fragen, um was es einerseits bei Paulus und andererseits bei Jakobus ging. Oder deutlicher gesagt, in welche Situation hinein hat Paulus geschrieben und in welche Situation hinein hat Jakobus geschrieben. Und dann lässt sich feststellen, dass Paulus es mit Menschen zu tun gehabt hat, die vom jüdischen Denken herkamen und der Meinung waren, das Einhalten bestimmter Ordnungen und Gebote verschafft mir den freien Zutritt zu Gott. Diesen sagt Paulus, nee, allein der Glaube an Jesus zählt. Jakobus hat es mit Menschen zu tun, die es scheinbar mit der Gnade Gottes etwas leicht nahmen, mit einem verweltlichten oder verweichlichten Christentum. Diesen sagt Jakobus, der Glaube muss praktische Auswirkungen haben, wenn es sich um einen wirklichen Glauben handeln soll. Oder anders gesagt, Paulus setzt nicht bei Römer 3 an, sondern bei Römer 12. Dort schreibt nämlich sogar Paulus, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Also beiden, Paulus und Jakobus, geht es letztlich um ganzheitliches Christsein, um einen Glauben, der sich im Alltag des Lebens zeigt. Und Jakobus geht es nicht darum, dass sich Christen theologisch und biblisch richtig ausdrücken können, sondern dass sie ihren Glauben ausleben. Um es auf den Punkt zu bringen, Jakobus, ist es wichtiger, dass man ganzheitlich und tagtäglich mit Jesus lebt, als dass man weiß, mit wie viele Kapitel das Buch Hiob hat und spitzwindig auseinanderklamüsern kann, wo zeitlich und exegetisch der Unterschied zwischen Buße, Umkehr, Bekehrung und Wiedergeburt liegen kann. Haben wir in der Bibelschule so gelernt. Für Jakobus ist wichtig, dass es passiert ist und dass das Auswirkungen hat. Das ist für ihn wichtig. In den Versen 15 und 16 wird er dann massiv und konkret. Was hat einer davon, der ohne Kleider und ohne Nahrung ist, wenn ihr ihm fromme Worte mit auf den Weg gebt, ohne ihn allerdings mit dem Notwendigen zu versorgen? Einem Hungernden nicht zu essen zu geben, ihm aber stattdessen zu sagen, Gott segne dich, ist Gotteslästerung, ist toter Glaube. Eine andere Übersetzung war das. Jakobus wählt in diesen beiden Versen ein Beispiel, das exemplarisch ist für alle möglichen Situationen. Statt einem Hungernden könnten wir auch einen Alkoholkranken, statt einem ohne Kleidung könnten wir auch einen psychisch Kranken einsetzen oder ganz egal was. Fromme Worte ohne praktische Taten, sagt Jakobus, sind toter Glaube. Jakobus ist hier sehr massiv und er hinterfragt unser Christsein schonungslos. Im 18. Vers greift er einen möglichen Einwand auf. Der könnte so ein bisschen in unsere Zeit des Pluralismus hineinsprechen, wo viele Meinungen stehen gelassen werden. Da sagt er, der eine sagt, er hat Glauben, der andere sagt, er hat Werke. So in etwa soll doch jeder so leben und denken, wie er es meint. Und Jakobus greift diesen scheinbaren Einwand auf und wird wieder sehr herausfordernd zu uns. Und dann sagt er, zeig mir deinen Glauben ohne Werke, dann zeige ich dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Du glaubst, so argumentiert er im Vers 19 weiter, es gibt nur einen Gott, damit hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und die zittern. Und hier wird noch einmal deutlich, selbst die Dämonen glauben an Gott. Aber dieser Glaube, dieses reine Wissen, diese theoretische Kenntnis bewirkt gar nichts. Im Gegenteil, ein theoretischer Kopfglaube schafft Angst, bewirkt Zittern. Glauben ohne Werke ist nutzlos, Theorie ohne Praxis leblos. Glauben ist also mehr als nur theoretisch davon überzeugt zu sein, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Glauben bedeutet, mit dem Auferstandenen, mit dem gegenwärtigen Jesus zu leben. In den Versen 21 bis 23 wird uns Abraham als Beispiel für ganzheitlichen Glauben vorgestellt. Er hat sogar seinen Sohn als praktisches Opfer auf einen Altar gelegt. Im praktischen Leben des Abraham zeigt sich sein Glaube. Und Jakobus folgert daraus in dem Vers 24, ihr seht, dass der Mensch aus seinen Werken gerechtfertigt wird, nicht aus Glauben allein. Und im folgenden Vers greift Jakobus dann nochmal ein weiteres alttestamentliches Beispiel auf. Ganzheitlicher Glaube bei der Hure Rahab. Wie ein vierfacher Paukenschlag klingt seine massive Forderung nach ganzheitlichem Christsein. Vers 17, so ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Vers 20, willst du also einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Vers 24, ihr seht, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und Vers 26, denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Bei Paulus ging es immer darum, dass die Werke nicht den Zugang zu Gott schaffen können. Bei Jakobus geht es darum, dass die Werke eine natürliche Folge des Glaubens sind. Mit diesen massiven Sätzen will Jakobus uns nicht fertig machen, sondern, wie gesagt, zum ganzheitlichen Glauben und Leben verhelfen. Wenn ich auf meine 45 Jahre Christsein zurückblicke, dann beobachte ich, dass das, was Jakobus hier schreibt und auch fordert, am Anfang meines Christseins so ganz natürlich, so gang und gäbe war. Ich war Christ und das war ich rund um die Uhr, das bekam jeder zu spüren. Und man merkte es an mir, dass ich mit Jesus lebe. Manchmal vielleicht ein bisschen überkandidelt. Heute merke ich, dass ich mich an Jesus gewöhnt habe. Und dass mein Glaube und mein Christsein manchmal wie eine in die Jahre gekommene Ehe ist. Da gibt es auch mal ein Nebeneinander. statt ein ständiges, enges Miteinander. Man kennt sich eben, aber die Begeisterung und die Schwärmerei des Anfangs ist verflacht. Und genau dafür ist Jakobus 2 geschrieben. Für die in die Jahre gekommenen Christen, um uns wieder wach zu rütteln, um uns aufzuwecken. Es geht um ein wirkliches Miteinander mit Jesus und nicht um ein Nebeneinander. Es geht nicht darum, dass wir Jesus am Sonntag besuchen wie einen alten Freund, sondern dass wir tagtäglich miteinander leben und ihm die Gestaltung unseres Lebens überlassen. Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne Werke. Am Ende einer Predigt kommt normalerweise oder oft ein Appell. Jetzt kann kein Appell kommen. Dafür sind wir Christen zu herrlich unterschiedlich. Und so wie jede Ehe einmalig und einzigartig gelebt wird, so lebt auch jeder von uns einmalig und einzigartig in seiner Beziehung zu Jesus. Christen führen kein uniformiertes Leben. Sie leben ihren Glauben bunt und unterschiedlich und es gibt kein Rezept für ganzheitliches Christsein und tagtäglichen Glauben. Man nehme erstens und tue zweitens und lasse drittens. Jeder von uns lebt mit Jesus sein ganz eigenes Christsein. Und deshalb gibt es kein unabänderliches Rezept für gelebten Glauben. Jeder ist einzeln von uns persönlich herausgefordert, mit Jesus darüber zu reden. Wo sein Glaube praktischer, lebendiger und alltäglicher werden kann und sollte. Für den einen kann die Antwort lauten, sich am Abend vielleicht doch mal vom Fernseher wegzubewegen und zu einem Hauskreis zu gehen. Für einen anderen kann es bedeuten, in dieser Woche endlich mal den immer wieder aufgeschobenen Besuch zu verwirklichen. Und für einen dritten kann es bedeuten, sich in einem Bereich der Gemeinde mal hineinzuschnuppern und daraus vielleicht eine aktive Mitarbeit werden zu lassen. Und ich könnte diese Liste fortsetzen. Es geht bei den von Jakobus geforderten Werken nicht um irgendwelche Dinge, die ich als guter Christ erfüllen muss, sondern einzig und allein um diese Lebens- und Liebesbeziehung mit Jesus. Genauso wie sich Liebe ja auch nicht mit theoretischen Erklärungen und Beschreibungen zufrieden gibt, sondern konkret gelebt werden will. Indem sich diese Liebe nämlich für den Geliebten oder die Geliebte verschwendet. Wer sich von Gott geliebt weiß, wird aus dieser Liebe heraus sein Leben gestalten. Und wer sich nicht von Gott geliebt und angenommen weiß, wird diese Verse zwangsläufig als Appell verstehen, missverstehen und weiter bewusst oder unbewusst gegen Gott rebellieren, verkrampft weitermachen, weil man ja nicht verloren gehen möchte. Nur die Liebe lässt uns leben, was wir glauben. Und das Leben wird dadurch nicht einfacher, aber es wird spannender, es wird bunter, es wird aufregender und unberechenbarer. Weil seine Liebe stellt alles auf den Kopf und seine Liebe führt in die Freiheit und seine Liebe lässt unser Herz schneller schlagen. Und seine Liebe lässt uns aufatmen und macht uns froh. Und nur seine Liebe lässt uns leben, was wir glauben. Und ohne Liebe verkommt der Glaube zu einem leeren Standpunkt. Was das in den einzelnen Bereichen unseres Lebens noch bedeutet, das wollen wir in den nächsten Predigten unter die Lupe nehmen. Aber jetzt schon können wir in einem Bekenntnis singen, mehr als je zuvor brauchen wir dich, Herr. Mehr als je zuvor, wir sehnen uns nach dir.